ein Brief, der hat einen Anfang, meistens ein Adressat, der am Anfang genannt wird, wer ihn geschrieben hat, und am Ende noch so Grüße. Und um diese Grüße geht es heute in Kolosser 4, die Verse 7 bis 18. Und ich möchte mal einen Teil davon vorlesen. Da kommen einige Namen vor. Kolosser 4, die Verse 7 bis 14 mal. Paulus schreibt dort an die Christen in Kolossä: Alles, was mich angeht, wird euch Tychikus mitteilen, der geliebte Bruder und treue Diener und Mitknecht im Herrn. Ihn habe ich eben deshalb zu euch gesandt, dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröstet. Zusammen mit Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Es grüßt euch Aristarch, mein Mitgefangener, und Markus, der Vetter des Barnabas, deswegen ihr Befehle erhalten habt. Wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Und Jesus, genannt Justus, aus der Beschneidung sind diese allein Mitarbeiter am Reich Gottes. Sie sind mir ein Trost geworden. Es grüßt euch Epaphras, der von euch ist, ein Knecht Christi Jesu, der alle Zeit für euch ringt in den Gebeten, dass ihr vollkommen und völlig überzeugt in allem Willen Gottes dasteht. Denn ich gebe ihm Zeugnis, dass er viel Mühe hat um euch und die in Laodicea und die in Hierapolis. Es grüßt euch Lukas, der geliebte Arzt, und Demas. So, am Ende dieser Predigtserie vom Kolosserbrief hätte man ja eigentlich sagen können, den Abschnitt, da braucht es jetzt eigentlich keine Predigt mehr dazu. So, diese Briefgrüße, die da am Ende kommen, das hat sicher irgendwas mit den Leuten damals zu tun gehabt, die den Brief erhalten haben. Das war für sie ermutigend, aber hat nicht so ganz viel mit uns zu tun. Es gäbe sicher wichtigere und zentralere Predigttexte, auch heute Morgen, worüber ich predigen könnte. Ich glaube, dass das nicht ganz stimmt. Auch dieser Abschnitt ist Wort Gottes. Auch der steht da nicht umsonst. Der Apostel Paulus, wie wir ihn hier vorgestellt bekommen, ist kein Einzelkämpfer. Er ist kein einsamer Held, der irgendwie durch die Welt zog und versuchte, das Evangelium zu verbreiten. Was hier deutlich wird in dem Text, ist, dass er im Team gearbeitet hat. Ja, Paulus, der war ein Leiter, der war ein Kopf, er war theologischer Denker. Er war wie so ein Steuermann auf einem Schiff, auf einem Segelschiff. Aber wir alle wissen, so ein Segelschiff oder ein großes Segelschiff vor allem, das kann man als Steuermann gar nicht alleine führen. Es braucht eine Crew, um damit ans Ziel zu kommen. Und so übertragen aufs Reich Gottes ist es genau auch mit uns, auch hier in der Gemeinde. Wir brauchen einander. Paulus war dieser Apostel, er war nicht alleine, er war nicht diese Koryphäe, die alles alleine tat, sondern er war zunächst dankbarer Bruder. Er war ein Hirte, der seine Mitarbeiter geliebt hat. Und von diesen zählt er jetzt hier in diesem Brief 8 Stück auf. Ein Leiter wie Paulus, der wusste zutiefst, ich brauche diese Leute, die ihr jetzt hier aufzählt. Der Glaube an Christus ist kein Solo-Projekt. Daher für uns auch heute Morgen vielleicht am Anfang diese Frage: Glauben wir eigentlich auch, dass wir einander brauchen? Dass dieses Prinzip auch für uns als Gemeinde gilt? Die Idee von der heutigen Predigt ist folgendermaßen, dass ich 4 von diesen Personen rausgreife. Ich glaube, zu allen acht gäbe es einiges zu sagen, aber dazu reicht heute die Zeit nicht aus. Aber vier möchte ich trotzdem rausgreifen. Wir möchten von Paulus und seinen Mitarbeitern hier in Kolosse 4 lernen. Zunächst mal wird Tychikus aufgezählt. Ein treuer Mitarbeiter, ein bisschen im Hintergrund vielleicht zunächst. Übersetzt ist es, wird es mit Glückskind. Ja, wirklich kann man doch davon Glück reden, dass man überhaupt im Dienst von Jesus stehen kann und in seiner Gemeinde dienen darf. Er wird an einigen Stellen im Neuen Testament erwähnt, dieser Tychikus. Ich muss immer aufpassen, dass ich den Namen richtig ausspreche. Die sind alles so nicht geläufig. Paulus nennt ihn hier in Vers 7 den geliebten Bruder und treuen Diener und Mitknecht im Herrn. Das war keine Floskel für Paulus, sondern das spricht tief aus seinem Herzen die Wertschätzung, die er gegenüber diesem Tychikus hatte. Geliebter Bruder, treuer Diener, Mitknecht im Herrn. Wann hast du das letzte Mal einen Glaubensbruder, eine Glaubensschwester so genannt? Geliebt, treu, Mitknecht. Tychikus war sicher kein Starprediger, kein Buchautor, keiner der Apostel. Er war Überbringer, Bote sozusagen vom Kolosserbrief, aber auch vom Epheserbrief und vom Philemonbrief. Er vertrat Paulus vor Ort und ermutigte die Gemeinden. Dass ihr unsere Umstände erfahrt und er eure Herzen tröstet, so heißt es in Vers 8. Er war also Postbote, aber er war noch mehr. Er war auch irgendwie so eine Art Seelsorger. Er sollte die Leute vor Ort im Herzen trösten. Wir müssen uns das auch nochmal vorstellen. Paulus sitzt zu der Zeit wahrscheinlich im Gefängnis, als er den Brief schreibt. Und jetzt schickt er jemand, der die Gemeinde trösten soll, am besten so, wie er es getan hätte. Was für eine Wertschätzung und Vertrauen Paulus hier Tychikus gibt, diese Aufgabe zu erfüllen. Es wäre sicher schwer um Paulus Herz gestanden, wenn Tychikus einfach sein eigenes Ding gemacht hätte und jetzt gesagt hätte, ja, jetzt nutze ich mal die Gelegenheit, solange Paulus im Gefängnis sitzt, meinen eigenen Dienst aufzubauen. Das tat er nicht. Er arbeitete loyal mit, diente im Auftrag von dem, der ihn gesandt hatte. Wie ist das heute für uns in der Gemeinde, wenn jemand zuverlässig vielleicht die Technik macht, wenn jemand seit Jahren die Kinderarbeit trägt, wenn jemand im Hintergrund putzt, Woche für Woche, wenn jemand einfach da ist, treu, verlässlich. Nicht jeder von uns steht offensichtlich immer hier vorne, aber ohne die Treuen im Hintergrund würde ja, das Gebilde Gemeinde sofort zusammenbrechen. Wie gut tut es, sagen zu können, auf dich kann ich mich verlassen. Ich denke, das ist auch für uns in der Gemeindeleitung als Älteste immer wieder eine Wohltat, zu wissen, wir können uns auf euch als unsere Mitarbeiter verlassen. Ich habe versucht, in der Vorbereitung von der Predigt die Gemeindeliste vorzunehmen und wollte anfangen, wer eigentlich alles mitarbeitet. Wer so den alltäglichen Gemeindedienst eigentlich tut. Ich habe die Aufgabe eigentlich gerade am Anfang wieder abgebrochen, weil ich gemerkt habe, dass alle, die auf der Liste stehen, einen Dienst tun und wenn es das Gebet ist. Also es ist sehr schön und ich bin als Pastor und wir als Älteste, ich denke, da kann ich auch für die anderen drei sprechen, von Herzen dankbar für euren Dienst. Vielleicht kommt es zu wenig über meine Lippen, ich möchte es hiermit einfach gerne mal wieder tun. Gut, dass wir uns auf euch verlassen können. Onesimus. In Vers 9 lesen wir von diesem Onesimus, dem treuen und geliebten Bruder, der von euch ist, also der zu den Kolossern gehört. Sie werden euch alles mitteilen, was hier vorgeht. Onesimus wird wörtlich übersetzt mit dem Nützlichen. Das ist auch mal eine Namensgebung. Über ihn möchte ich ein bisschen etwas mehr sagen. Von ihm wissen wir, auch aus dem Neuen Testament, dass er eigentlich Sklave war in Kolossä, im Haus von Philemon. Er stahl, er lief weg, er tauchte unter, wie das oft so üblich ist, in dieser großen Weltstadt von Rom. Und ausgerechnet in dieser großen Stadt begegnet er Paulus. Und dort begegnet Onesimus Christus. Was für eine Kraft das Evangelium hier hat. Für Gott ist diese Entfernung, die Onesimus vielleicht zurücklegt, kein Hindernis. Aus einem Dieb wird ein Bruder. Und aus diesen Flüchtigen wird ein Mitarbeiter. Ja, Onesimus wurde zurückgeschickt von Paulus nach Kolossä. Er wurde Christ, dort da in Rom, aber er sollte nicht dort bleiben. Paulus hätte ihn am liebsten dort behalten, davon schreibt er auch. Aber ein Christ, einer, der zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, der bleibt nicht davon verschont, die Dinge in Ordnung zu bringen, die in seinem Leben vielleicht schiefgelaufen sind. Paulus schickt Onesimus in diese offene Rechnung zurück nach Kolossä, zu Philemon. Das soll noch bereinigt werden. Echte Bekehrung ordnet das Leben ganzheitlich. Onesimus muss zurück zu Philemon, zurück zu den Kolossern, zurück in diese offene Rechnung. Das war sicher auch für ihn unbequem, vielleicht auch etwas demütigend, auch riskant. Er hätte nach damaligem Recht hart bestraft werden können, aber er ging mit. Und Paulus setzt sich bei Philemon für Onesimus ein. In dem Brief, den Paulus an Philemon schreibt, lesen wir in Kapitel 1, die Verse 10 bis 14. Ich bitte dich für meinen geistlichen Sohn Onesimus, der hier durch mich zum Glauben gefunden hat. Er war ein Nichtsnutz, als er noch bei dir war. Doch jetzt ist er für uns beide ein wirklich brauchbarer Mitarbeiter, ein rechter Onesimus geworden, der Nützliche. Ich schicke ihn zu dir zurück und damit mein eigenes Herz. Eigentlich wollte ich ihn bei mir behalten, damit er mir an deiner Stelle dient. Jedenfalls solange ich für die gute Botschaft im Gefängnis bin. Aber ohne deine Zustimmung wollte ich das nicht tun und dich zu einer guten Tat zwingen. So etwas soll freiwillig sein. Also Onesimus wird zurückgeschickt. Er kriegt den Mut wohl auf, mit Tychikus zusammen nach Kolossä zu reisen. Denk mir das immer wieder, wie viele Menschen sagen, ja, ich glaube zwar an Jesus, aber meine Vergangenheit, meine vergangenen Beziehungen, die kläre ich nicht. Meine Schulden, die ordne ich nicht. Meine Lügen, die vielleicht von damals noch ausstehen und in der Welt stehen, die korrigiere ich nicht. Doch das Evangelium hat die Kraft und es auch drängt uns auch dazu, dass Dinge in Ordnung gebracht werden. Die gute Nachricht von Jesus beinhaltet Vergebung und Versöhnung. Wir lesen von Paulus in Römer 12, wenn es möglich ist und soweit es an euch liegt, lebt mit allen Menschen im Frieden. Wie ging es mit diesem Onesimus weiter? Aus früheren kirchlichen Quellen der Kirchengeschichte wissen wir, dass aus diesem ehemaligen Sklaven sogar mal ein Gemeindeleiter wurde. Ich denke, das kann nur Christus, das kann nur das Evangelium schaffen. Das Evangelium ist nur in der Lage, solche Lebensläufe zu schreiben. Vielleicht ganz persönlich an dich gerichtet, so ein Onesimus, der Nützliche. Du vielleicht denkst, ja, meine Vergangenheit, das, was in meinem Leben bisher passiert ist, qualifiziert mich irgendwie, im Reich Gottes eine Aufgabe wahrzunehmen. Vielleicht guckst du auch in dein Umfeld und siehst du den ein oder anderen hoffnungslosen Fall. Nein, ich glaube, dass das Evangelium wie auch nochmal ganz neu ein Kapitel aufschlagen kann und neue Geschichte schreiben kann. Einzig, was es von dir braucht, ist das, was Onesimus hatte, diesen Mut zu gehen, die Dinge in Ordnung zu bringen, neu zu starten, freigesetzt zu werden. Er stellte sich seiner Vergangenheit und ich denke, Gott hat Paulus dazu gebraucht, ihn dahin auch ein bisschen zu drängen vielleicht auch oder zumindest zu ermutigen, das zu tun. Und er war in der Lage, das dann auch zu tun. Und ich möchte es gern auch noch in so einen seelsorgerlichen Kontext stellen. Ich habe es bei mir und ich habe es auch bei anderen schon gesehen und erlebt, dass Gott gerade durch diese eigenen erfahrenen Lebensgeschichten einen roten Faden zieht. Und ich glaube, dass es möglich ist, mit seelsorgerlicher Hilfe, dass man so Vergangenes bereinigt, darin aber auch Gottes Handschrift feststellt und das auch oft dazu führt, dass man Berufung bekommt, dass man Aufgaben feststellt, in die Gott einen stellt, so wollte ich sagen. Es geht dabei nicht einfach darum, in der dreckigen Vergangenheit zu wühlen, sondern darum, mit der Hilfe von Jesus Christus Ordnung zu schaffen. Und das Ungelöste, das Ungeklärte zu bereinigen. Ebenso wie es in unserer Hand liegt und uns möglich ist. Wenn dich vergangene Lebensverknotungen immer noch binden und du das Gefühl hast, da hängt noch was, da ist noch was hängig, dann möchte ich dich ermutigen, dann möchte ich dich einladen, dass du das genauer anschaust, dass du dir jemanden suchst, der dich seelsorgerlich begleiten kann und dorthin bringt, in eine Freiheit zu kommen. Lass uns noch einen Scheinwerferfokus auf Aristarch legen. In Vers 10 lesen wir von diesem Mann. Er war vermutlich ein Teammitglied, das dann zur Stelle war, wenn die Gewitterwolken aufgezogen sind und es im Dienst von Jesus Herausforderungen gab. In Apostelgeschichte 19 lesen wir von einem Aufruhr, der in Ephesus stattfand. Da waren diese Silberschmiede, die Idole und Götterstatuen von der Artemis herstellten und die ließen sich mehr und mehr schlecht verkaufen, weil der Christusglaube sich in Ephesus ausbreitete. Und das hat zu diesem Aufruhr geführt und da wurde dann Aristarch mit jemand anderem zusammen von der Volksmenge ins Theater geschleppt und angeklagt. Aristarch, der litt mit Paulus. Paulus schreibt von ihm, dass er Mitgefangener war. In Wirklichkeit war er gar nicht offiziell verurteilt oder saß wahrscheinlich auch nicht im Gefängnis. Aber er teilte das Leben des Paulus so sehr, dass dessen Gefangenschaft auch seine eigene wurde. Er war nicht einfach nur Gutwetterfreund, sondern er war Schlechtwetterfreund. Ich glaube, dass wir, jedes einzelne Gemeindeglied von uns, auch solche Mitgefangenen braucht. Mitstreiter, die bleiben, wenn es schwierig wird. Leute, die nicht sofort gehen, wenn Konflikte auftauchen. Menschen, die unsere Lasten mittragen. Ja, unser Glaubensleben, das ist geprägt von Höhen und Tiefen, von Rückschritten und von Umkehr, von Momenten der Freude und von Momenten des Ringens. Aber eines sollte uns auf unserem Glaubensleben nicht prägen und das ist diese ungewollte schlechte Einsamkeit. Die Gemeinde ist der Ort in dieser Welt, an dem wir die Liebe Gottes erleben und in der Liebe zum Nächsten wachsen können. Gott braucht diese Gemeinschaft, um uns zu formen, um uns auch zu heilen und ganz zu machen. Ich denke, wir brauchen, wenn wir den Glauben leben wollen und weitergeben wollen, solche Mitgefangenen. Gut, wenn du Verbündete hast. Möchte ich dazu ermutigen und einladen, wenn du nicht von diesen Verbündeten weißt, dass du sie ausfindig machst hier in der Gemeinde, die dir so ein Mitgefangener werden. Dann möchte ich gerne noch Markus nennen, als letztes von den Vieren. Vers 10 wieder, und Markus, der Vetter des Barnabas, deswegen ihr Befehl erhalten habt, wenn er zu euch kommt, so nehmt ihn auf. Es handelt sich hier tatsächlich um diesen Evangelisten, der später das Markus-Evangelium geschrieben hat. Und zudem war er auch der Cousin von Barnabas. Barnabas und er, also Markus, machten mit Paulus zusammen die erste Missionsreise. Und wir wissen von Markus, dass er die Missionsreise abbrach und nach Jerusalem zurückkehrte. Warum er das tat, ist spekulativ. Aber irgendwas muss nicht gepasst haben. Irgendwas muss nicht in Ordnung gewesen sein. Vielleicht standen tatsächlich Konflikte im Raum. Wir lesen in Apostelgeschichte 15, wie Paulus sich weigerte, ihn nochmals zu der zweiten Reise mitzunehmen. Apostelgeschichte 15, Abvers 36 bis 40. Nach einigen Tagen sprach Paulus zu Barnabas: Lass uns wieder aufbrechen und nach unseren Brüdern und Schwestern sehen in allen Städten, in denen wir das Wort des Herrn verkündigt haben, wie es um sie steht. Barnabas aber wollte, dass sie auch Johannes mit dem Beinamen Markus mitnehmen. Paulus aber hielt es nicht für richtig, jemanden mitzunehmen, der sich in Pamphylien verlassen hatte und nicht mit ihnen ans Werk gegangen war. Und sie kamen scharf aneinander, so dass sie sich trennten. Barnabas nahm Markus mit sich und fuhr nach Zypern. Paulus aber wählte Silas und zog fort, von den Brüdern der Gnade Gottes befohlen. So liebevoll, herzlich und dankbar Paulus mit seinen Mitarbeitern umging, so konsequent konnte er auch sein. Er ließ es sogar auf die Trennung von Barnabas, seinem Mitstreiter, auf der ersten Reise ankommen und nahm dann stattdessen Silas mit. Einige Jahre später schreibt Paulus dann über Markus im 2. Timotheusbrief, das Kapitel 4. Er, also Markus, ist mir sehr nützlich zum Dienst. Auch eine sehr spannende Entwicklung und Lebensgeschichte, die Markus wahrscheinlich dahinter sich gebracht hat. Es gab Auseinandersetzungen, Paulus hielt Markus nicht mehr für tauglich und später ist er mit ihm dann doch noch zusammengekommen oder hat zusammengearbeitet und fand ihn als nützlich. Ja, als Mitarbeiter in Gottes Reich, da machen wir Fehler, teilweise vielleicht sogar große Fehler, es kommt zu Konflikten, man zieht sich zurück. Und das kommt dazu, dass man auch getrennte Wege geht und vielleicht auch verschiedene Wirkungsorte hat, so wie das hier bei Markus und Paulus der Fall war. Aber Gott hat diesen Streit nicht davon abgehalten, Paulus und Markus wieder zusammenarbeiten zu lassen. Das finde ich sehr ermutigend, welcher Weg hier Gott oder auch eben Christus mit Markus zurückgelegt hat. Vom Aussteiger, der nicht mehr mitgehen wollte, zu einem Verfasser von einem Schriftstück, das bis heute 2000 Jahre später unzählige Male gelesen wird, das Markus-Evangelium. Vom Wankenden zum Evangelisten, der das Leben von Jesus festhalten durfte, so dass wir es heute lesen können. Ja, das waren jetzt mal 4 der Mitarbeiter, die Paulus hier im Kolosserbrief aufzählt. Aus Zeitgründen möchte ich nicht mehr auf die 4 anderen eingehen, ich möchte aber trotzdem sie nochmal nennen und doch zwei Sätze jeweils dazu sagen. Da war noch dieser Jesus, der Justus genannt wurde, als einer der wenigen Juden, die mit Paulus im Dienst standen, nahm er, wie Paulus auch, diese Ablehnung seines eigenen Volkes in Kauf, um mit Paulus in Gottes Reich zu arbeiten. Auch so eine Mitarbeiterfigur, die vieles auf sich nimmt, vor allem die Ablehnung seines eigenen Volkes, wahrscheinlich auch der eigenen Familie. Ihn zeichnete sicher die treue Mitarbeit aus. Dann wäre da noch Epaphras. Wir wissen von ihm, dass er Gemeindegründer war und ein kämpfender Beter, so schreibt es auch Paulus hier im Kolosserbrief. Wie wertvoll sind solche Pioniertypen, die Gemeinden gründen, die der Gemeinde vorstehen und die feurig im Gebet sind und mutig vorangehen. Auch die braucht es in der Gemeinde. Dann Lukas, der Arzt, Autor von Lukas-Evangelium und der Apostelgeschichte. Nur Lukas war später noch bei Paulus, so schreibt Paulus. Während alle anderen irgendwo in dem römischen Weltreich unterwegs waren und sich gebrauchen ließen, das Reich Gottes zu bauen, Lukas war sicher so eine bleibende Freundschaft, die Paulus hatte. Ich denke, auch das ist wesentlich für einen fruchtbaren Gemeindedienst. Leute zu haben, die treu immer zur Seite stehen. Und dann noch Demas. Der wird hier noch positiv erwähnt. Aber später leider steigt er ganz aus dem Dienst aus. 2. Timotheus 4 lesen wir, Paulus berichtet dort Timotheus. Demas hat mich verlassen, weil er die jetzige Weltzeit liebgewonnen hat. Auch das gehört zur Realität. Nicht jeder bleibt. Manche beginnen gut und verlieren dann aber die Liebe zu Jesus und die Liebe zur Gemeinde. Ja, Paulus nennt in seinen Briefen rund 20 Mitarbeiter, dazu noch Diakone und Diakoninnen und Ehepaare, die ihr Haus immer wieder zur Verfügung gestellt haben, damit Gemeinde stattfinden kann und gelebt werden kann. Das Evangelium breitet sich nicht durch einen Einzelnen aus. Es verbreitet sich durch ein Team aus. Am Ende schreibt Paulus in Kolosser 4, die Verse 16 und 17, und wenn der Brief bei euch gelesen ist, so veranlasst, dass er auch in der Gemeinde der Laodizeer gelesen wird und dass auch ihr den aus Laodizeer lest. Und sagt Archippus, sieh auf den Dienst, den du im Herrn empfangen hast, dass du ihn erfüllst. Also da wird noch ein Archippus adressiert. Herr der Pferde übersetzt. Weiß nicht, was das bedeutet. Hab dazu keine Bewandtnis gefunden. Das, was Paulus hier diesem Archippus ausrichten lässt, das können auch wir, denke ich, uns zu Herzen nehmen. Bemühe dich, die Aufgabe zu erfüllen, die der Herr dir aufgetragen hat. Ich denke, das gilt auch für uns. Hab Acht auf deinen Dienst als Hauskreisleiter, als Musiker, als Beter, als Gastgeber, als Elternteil, der seine Kinder im Glauben prägt oder auch als ältere Glaubensschwester, die jüngere Frauen begleitet. Wir brauchen einander. Beten wir füreinander und danken wir Gott füreinander. Und lernen wir hier von diesen Männern, die Paulus erwähnt, die sicher nicht perfekt waren, aber gemeinsam treu dienten. Unsere Gemeinde hat die Ehre von Jesus zum Ziel. Und daher soll auch unsere Teamarbeit, die wir hier vollbringen, ihn allein verherrlichen. Das ist mein Gebet für die FEG Obwalden. Ich möchte beten. Ja, Jesus Christus, wir möchten dich erheben, wir möchten dich auf den Sockel stellen. Du bist unser Herr, Herr aller Herren und König aller Könige. Dein Name soll auch hier in Obwalden über allen anderen Namen stehen. Und ich möchte dich bitten, dass du uns und unser Gefüge hier, diese Gemeinschaft, dazu gebrauchst, dass das stattfindet. Wir wollen, indem dass wir hier als Team zusammenarbeiten, dich verherrlichen. Herr, ich möchte dich bitten, dass wir immer wieder neu diesen Wert von der Gemeinschaft erkennen können, dass es jeden Einzelnen braucht, jeden Einzelnen mit seiner ganz individuellen Lebensgeschichte, dass du genau diese Geschichte gebrauchen willst, um dein Reich zu bauen. Danke, dass wir in der Vielfalt hier miteinander unterwegs sein dürfen. Ich bitte dich, dass das uns auch in Zukunft gelingen kann. Durch deine Hilfe, durch das Wirken deines Heiligen Geistes. Amen.